Grüezi miteinander bei Schweizweit oder besser Grüezi miteinander in der Schweiz. Denn im wahrsten Sinne des Wortes drin in der Schweiz werden wir heute sein. Wir erkunden das tiefste Loch im Land oder besser den dereinst längsten Eisenbahntunnel der Welt. Noch stehe ich hier beim Eingangsportal in Erstfeld und da geht es jetzt rein in diesen Gotthard-Basistunnel. Was mich da drin genau erwartet und wie weit ich da überhaupt komme, das weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, ich bin tiptop ausgerüstet. Die heilige Barbara, die ist uns hoffentlich auch hold und ich werde gleich den Nienabrunner Extrazug besteigen. Neidisch, kann ich verstehen. Wir entschädigen Sie aber mit einer ganzen Sendung, die für einmal nicht auf dem Berg spielt, sondern eben im Berg.
Riesenröhre, wie der längste Tunnel der Welt entstand. In der Klemme, auf Entdeckungsreise mit Höhlenforschern. Und bunte Bunker, wie die Schweiz ihre Festungsanlagen wiederbelebt.
Wir sind jetzt mit ungefähr 40 Kilometern pro Stunde unterwegs. Der Lokführer Rinaldo Kunzmann hat mir gerade erklärt, dass später, also in 2 Jahren, wenn das hier alles fertig ist, seine Kollegen mit bis zu 250 Sachen hier durchbrausen könnten. Das spielt aber noch eine Rolle, welche Lok die dann auch tatsächlich fahren. Jedenfalls wird der Reisende von Zürich nach Mailand ungefähr 1 Stunde einsparen, mal ganz abgesehen vom Schwerverkehr. Wegfrei für die Mobilität der Zukunft.
Und das ist eine Zukunft, an der man jahrelang gebaut hat. Und die im Oktober 2010 Realität wird. Damals durchstößt die gigantische Fräse den letzten Granit. Der Berg ist bezwungen. Ein Triumph der modernen Bohr- und Baukunst. Ein Glückstag für alle, die hier jahrelang geschuftet haben.
Unbeschreiblich, aber es ist einfach ein befreiendes Gefühl gewesen, wo der Bohrkopf aufgetaucht ist.
Wenn man 7, 8 Jahre hier ist und diesen Endpunkt findet, der so funktioniert hat, was gibt's Schöneres?
Etwas ganz Spezielles ist der NEAT-Durchschlag für den damaligen Verkehrsminister Moritz Leuenberger. Seine politische Vision wird Wirklichkeit.
So ein Tag kommt nicht mehr.
So ein Tag kommt nie wieder. Und so einen Tag habe ich auch noch nie erlebt. Dass ich meine Arbeit mit dem Durchstich abrunden kann, nach 15 Jahren und nach 4 Volksabstimmungen, das ist der schönste Schluss, den ich mir vorstellen kann.
Ein schöneren Schluss könnte man nicht vorstellen.
Ja, ganz Europa ist happy über das längste Loch der Welt. Die EU-Verkehrsminister entsenden Glückwünsche via Livestream.
Sehr geehrter Herr Bundesrat Leuenberger, congratulations.
Geplant haben die Funktionäre, gebuddelt die Minüre. Sie haben dem Berg die gigantische Röhre abgerungen. 8 bezahlten es mit ihrem Leben. Ihnen zur Ehre platziert ein Kollege die heilige Barbara neben ihren Bildern. Erste Verkehrsunfälle, wenn man so will, in einem Bauwerk, das die Verbindung zwischen Rotterdam und Genua zu einer sogenannten Flachbahn machen soll. Mit seinen 57 Kilometern zwischen Erstfeld und Bodio durchstößt der NEAT-Tunnel das gesamte Gotthard-Massiv. Die Schienen, die es durchlaufen werden, befinden sich bis zu 2500 Meter unter dem Alpenkamm. Gebohrt wurde mit Gabi, dieser gigantischen Bohrmaschine speziell für den Gotthard entwickelt. 450 Meter lang und 3 Tonnen schwer. 2,5 Jahre war sie im Einsatz. An der Seite von Gabi die Mineure. Sie leisten die Knochenarbeit. Wassereinbrüche und geologische Störzonen, der Albtraum jedes Tunnelbauers. Besonders hartnäckige Gesteinsschichten werden schlicht weggesprengt. Das setzt die Arbeiter enormen Risiken aus.
Gefährlich ist es fast jede Minute. Wenn man einmal nicht aufpasst, ist es fast schon zu spät.
Auch schon Angst gehabt?
Ja, Angst hat man immer ein bisschen. So wie in Amsteg oben bei den Bergschlägen, wo neben dir die Kubiksteine runterbröckeln. Wenn man sich denkt, da steht man einen Meter vorher, wäre man nicht mehr hier.
Parallel zu den riskanten Grabungsarbeiten läuft seit 2010 bereits der Einbau der Bahntechnik. Hierzu wurden vor dem Nord- und Südportal des Tunnels Installationsplätze errichtet. Arbeiter schweißen und schrauben die fixfertigen Bauelemente zusammen. Ein paar Zahlen, die beeindrucken. 6000 Kilometer Stromkabel müssen verlegt werden, 300 Kilometer Schienen, 380.000 Betonschwellen. Der Stolz der Arbeiter ist jedoch dieses Ungetüm. Mineure haben die Bohrmaschine, Bahntechniker den etwa gleich langen Betonzug. Auch dieser wurde extra für den Tunnelausbau konstruiert. Der gelbe Riese mischt und gießt den Beton für die Fahrbahn. Und dies gleich vor Ort.
Das ist eine mobile Betonfabrik auf Schienen, autonom. Sie transportiert alles, was es braucht, um die ganze Betonfabrikation direkt im Tunnel zu machen.
Dies alles sind gigantische Anstrengungen für das größte und teuerste Bauwerk in der Geschichte der Schweiz. Rechnete man bei Baubeginn mit Kosten von 7 Milliarden Franken, so werden heute bereits an die 19 Milliarden veranschlagt.
Bleibt die so lang, hoffentlich wird die nicht kürzer, ja.
Das heißt, sie dürfen nicht Spaß, berühren.
Spaß beiseite, die Schiene ist 120 Meter lang, an einem Stück gewalzt. Wir kommen von einem Werk in Österreich, ohne irgendeine Schweißung dazwischen oder zusammengeklebt oder irgendetwas, ist alles ein Stück gewalzt.
Das passiert ja jetzt gerade, es riecht auch schon vom Schweißteil. Und Sie sind jetzt hier mit so einem Messding unterwegs gewesen, nein, vorhin wie eine Wasserwaage. Was gucken Sie da jetzt genau?
Da kann ich die Spurweite von dieser Schiene bis zur anderen Schiene messen. Da haben wir auch Vorgaben, wie breit das die Spur sein muss. Und wir fahren nachher mit dem Wagen drauf, also mit den Schwellenklötzen, die dann nachher reinbetoniert werden.
In 2 Jahren ungefähr muss das hier fertig sein, seit dem Zeitplan.
Wir sind sehr gut im Zeitplan, ja. Wenn nichts Unvorhergesehenes kommt, können wir den problemlos einhalten.
Und wenn ich den Baustellenchef hier nicht zu lange aufhalte?
Genau, so ist es ja.
Vielen Dank.
Dann gehe ich wieder zur Arbeit. Danke.
Gut, bitte. Also, in ungefähr 2 Jahren soll das hier alles fertig sein. Es ist schon längst nicht mehr schmutzig. Für meine Verhältnisse sieht es nach einer tipptopp schweizerisch aufgeräumten Baustelle aus. Man könnte jetzt sagen, ja, die Schweizer, die sind ja eh bekannt für ihre Löcher im Berg. Sie kennen den Vergleich zum Emmentaler Käse. Es ist aber auch so, dass es in der Schweiz ganz viele wunderbare natürliche Tunnelsysteme gibt. Ungefähr 8000 solcher Naturhöhlen sind bis heute bekannt. Und meine Kollegin Nicole Ulrich, die arbeitet beim Wissenschaftsmagazin Einstein des Schweizer Fernsehens. Und für diese Sendung ist sie ganz mutig hinabgestiegen in die wundersame Parallelwelt unter Tage.
Geht's dir gut?
Nein, jetzt werde ich nervös.
Nicole Ulrich zusammen mit Höhlenforschern vor dem Einstieg in die Höhle T25 in den Kurfürsten. Der Eingang ist unscheinbar, doch die Höhle hat es in sich. 172 Meter tief ist sie. Und das ist noch nicht alles. Im engen Einstieg ist Nicole Ulrich an einem Seil gesichert, damit sie bei einem Ausrutscher nicht in die Tiefe stürzt. Denn nach 10 Metern geht der Eingang in einen senkrechten 25 Meter tiefen Schacht über.
Da wäre ich mal.
So.
Nicole Ulrich soll heute mithelfen, eine unbekannte Fortsetzung der Höhle zu erkunden und zu vermessen. Begonnen hat das Abenteuer schon einige Wochen früher. Sie muss die Technik für das Abseilen und das Aufsteigen in senkrechten und überhängenden Felswänden üben. Für das Abseilen verwenden die Höhlenforscher eine Abseilbremse mit 3 Rollen, durch die das Seil geschlauft wird. Damit können die Kletterer dosieren, wie schnell sie sich am Seil nach unten bewegen.
Von der anderen Seite herkommen, oder?
Genau, ja. Aber jetzt bist du sozusagen ganz unten. Jetzt kannst du drüber.
Mit dem Seil in der rechten Hand steuert Nicole Ulrich ohne Kraftaufwand die Absinkgeschwindigkeit.
So.
Wie ist das gelaufen?
Ich muss
immer überlegen, was, wo, wie. Aber nach 3-4 Mal Wiederholung geht es schon viel besser. Ich muss nicht mehr so viel überlegen, aber immer im Bewusstsein, was ich tue.
Jetzt gehen wir um, Leute.
Der Tag des Höhlenabenteuers. Im Gebiet der Kurfürsten sind die Forscher daran, die Höhlen möglichst umfassend zu kartieren und zu erforschen. In den Kalksteinschichten hier gibt es ausgedehnte Höhlensysteme. Das Regenwasser löst seit Hunderttausenden von Jahren den Kalk und frisst sich ins Gestein. An der Oberfläche entstanden Spalten und Löcher und im Untergrund Höhlen.
Uiuiui.
Es kann also sein, dass dieses Loch hier total weit runter geht?
Genau. Das Wasser versickert hier ganz, sonst sähe man einen See hier.
Und wenn es größer wäre, würdet ihr auch rein?
Genau.
Jetzt warten wir noch und dann kommen wir rein.
Die Höhlenforscher überprüfen in jedem größeren Loch, ob eine Fortsetzung in die Tiefe existiert.
Oder Siegflasche.
Unsere Höhle, die T25, liegt zwischen Gamser und Käserruck. Hier in den Kurfürsten zwischen Tockenburg und Walensee wurden schon unzählige Höhlen ausgekundschaftet. Die längste ist über 6 Kilometer lang. Die tiefste liegt fast 600 Meter unter der Oberfläche. In der Höhle T25 macht sich Nicole Ulrich bereit für das Abseilen im senkrechten 25-Meter-Schacht. In der Dunkelheit ist das Abseilen einiges anspruchsvoller als beim Üben an der Kletterwand. Zudem ist es nass und kalt. Die Temperatur in den Höhlen hier bleibt das ganze Jahr konstant bei 2 Grad.
Super gemacht.
Es ist recht gewöhnungsbedürftig, weil das Seil viel instabiler ist.
Nach dem Schacht folgt ein horizontaler, verschlungener Gang.
Da gehe ich am besten so seitlich rüber.
Mäander nennen die Höhlenforscher diese Quergänge. Sie sind mühsam zu begehen, weil sie sich gegen unten nur verengen und quasi bodenlos sind. Es bleibt nichts anderes übrig, als sich irgendwie mit Händen und Füßen durch die Engstellen zu schieben.
Du bist ja auch weiter oben mit der ganzen Montur.
Das ist mein...
Was?
Das war mein Knochen.
Naja. Aua, danke. Gut.
Für die meisten Höhlenforscher ist das Erkunden der unterirdischen Labyrinthe ein Hobby, das sie als Mitglieder eines Vereins betreiben.
Mein Bein muss ich auch mitnehmen.
Nach dem engen Mäander und einem weiteren senkrechten Schacht beginnt die Arbeit des Vermessens. Das geschieht mit einem Lasermessgerät. Es misst die Distanz, die Richtung und den Neigungswinkel zum nächsten Messpunkt. Die Daten werden automatisch an ein Speichergerät übermittelt. Damit sind die Höhlenforscher in der Lage, Pläne der Höhle zu erstellen.
unseren Plan, was bis jetzt existiert von der Höhle.
Hier ein sehr einfacher Plan dieser Höhle, wie er bis anhin besteht. Hier sind wir reingekommen. Den Schacht runter. Durch den Mäander. Nochmals eine Stufe hinunter. Und sind jetzt da unten. Mit Hilfe der Skizzen erstellen die Forscher 3D-Animationen ganzer Höhlensysteme. Der grüne Ring bezeichnet den Einstieg in unsere Höhle T25. Von da sind es, vereinfacht, die Schächte und die Mäander, die bis in eine Tiefe von 172 Meter führen. Bei der Vermessung geht es auch darum, die Wasserströme im Untergrund zu verstehen. Und diese sind bei den Kurfürsten völlig verkehrt. Das Regenwasser fließt nicht hangabwärts nach Norden ab, sondern in den Höhlen im Untergrund gegen Süden in den Walensee. 12 Kilometer von der Höhle T25 entfernt tritt das Wasser in der Rinnquelle in der Nähe von Wesen aus dem Höhlensystem ans Tageslicht. Diese verschlungenen Wege des Wassers wollen die Forscher entdecken und verstehen. Deshalb erkunden sie systematisch jede mögliche Fortsetzung der Höhle. An deiner Stelle würde ich das Technikzeug ablegen. Mit kommst du hier nicht rein in diese Höhle.
Ich versuch's mal.
Ich versuch's in dem Fall mal.
Nicole Ulrich soll einen unbekannten Gang erkunden.
Ihr könnt mich da aber wieder rausholen.
Wenn wir noch an deine Hände rankommen.
Ich weiß nicht recht.
Komm, ein bisschen geht noch.
Meine Füße sind extrem eingeklemmt.
Mach einfach weiter.
Ja. Ich glaube, ich gebe,
ich gebe auf. Ja, muss euch enttäuschen.
Es ist zu eng. Nicole Ulrich schafft es nicht weiter.
Oh. Oh, der Fuß.
Mein Fuß ist noch eingeklemmt. Alles wieder da.
Es ist der Entdeckerdrang, der die Höhlenforscher in unbekannte Löcher zieht.
Ich hab's wirklich nicht mehr geschafft. Keine Chance.
Doch die Höhlenforscher geben noch nicht auf. Oh Mann, das mit der Familienplanung kann ich jetzt vergessen. Sie kämpfen mit allen Mitteln.
Fabrice macht, dass ich
Das ist euer täglich Brot. Reinkriechen in jedes Loch.
Dass er halt, wenn er so ein Loch sieht, wirklich so reinkriechen.
Ja, also wir probieren es, ja.
Das ist häufig auch das Ende einer derartigen Höhle. Der Punkt, an dem wir nicht mehr weiterkommen. Nur noch das Wasser. Auch die Höhlenforscher müssen einsehen, dass es diesmal nicht weitergeht.
Mir wird langsam kalt, ich gebe es zu. Gehen wir hoch.
Der Aufstieg ist nochmals ein hartes Stück Arbeit.
Ich sehe Tageslicht.
Der Ein- bzw. Ausstieg ist erreicht.
Der letzte Engpass für heute. Oh, ich rutsche ab. Tageslicht nach 7 Stunden.
7 Stunden etwa.
So. So sieht das da draußen aus.
So sieht das da draußen aus.
Die Abenddämmerung hat bereits eingesetzt. Und wie war es für dich?
Sehr anstrengend, aber spannend. Und die Zeit ist wahnsinnig schnell vergangen. Das hätte ich nie gedacht. Eindrücklich.
Aber eindrücklich, wirklich.
Das Abenteuer Höhle T25 ist überstanden.
Gotthard Basistunnel Kilometer 22. Ich bin jetzt hier bei einer von zwei sogenannten Multifunktionsstellen. Eine ist in Faido und die andere eben hier unterhalb vom Bündner Bergdorf Sedrun. Also der Bündner Hausberg ist ungefähr 1300 Meter über meinem Kopf. Und dieser Ort hier hat eine spezielle Funktion und ich habe da unten ein Rendezvous. Ich gehe jetzt mal zum Sicherheitsbeauftragten, das ist Raimund Dekasper.
Schon Schluss.
Guten Tag, Herr Dekasper. Ich bin langsam ein bisschen schlapp unterwegs, merke ich. Es ist auch ziemlich warm und feucht. Ist es normal, dass es mir so geht?
Ja, das ist normal. Sie sind jetzt 1300 Meter unter der Erde. Wir haben eine hohe Luftfeuchtigkeit. Das Klima ist ein bisschen anders hier drinnen und das gibt dann ein bisschen Schlappheit. Aber wenn Sie draußen sind, ist das wieder vorbei.
Alles noch im Rahmen. Wenn mal was passiert, wenn der Tunnel fertig ist, welche Funktion hat dieser Ort, wo wir jetzt gerade stehen?
Wir haben in der Multifunktionsstelle in Sedrun, wie auch im Faido, die Tunnelwechsel, wo die Züge von Westen nach Osten oder von Osten nach Westen fahren können. Im schlimmsten Fall könnte man von Multifunktionsstelle Sedrun wie am Faido Leute evakuiert werden.
Sie sind schon seit dem Rohbau 2005 hier dabei. Was ist für Sie das Faszinierende hier?
Ja, es gibt viele Punkte, die faszinierend sind, in einem Tunnel wie hier zu arbeiten. Ein Punkt ist sicher, es ist eine Herausforderung, im größten oder längsten Tunnel der Welt zu arbeiten. Dann gibt es natürlich sehr spannende Momente, wenn man mit Leuten arbeitet, von verschiedenen Ländern, Deutsche, Österreicher und auch andere Länder sind hier. Und das Wichtigste ist, wissen Sie was, ich kann meinen Enkeln erzählen, dass ich diesen Tunnel gebaut habe und die staunen, ihr Opa ist der Größte.
Und wenn Sie jetzt sehen, ich hoffe es, wie seine Augen funkeln, dann kann man das fast nicht glauben. Danke.
Ja, danke Ihnen.
Ich habe schon erwähnt, das heißt, unsere Alpen seien durchlöchert wie ein Stück Emmentaler. Das liegt bei Weitem aber nicht nur an der Verkehrsinfrastruktur. Viele der Löcher waren quasi in Stein gemeißelter Widerstand gegen das Deutsche Reich im Zweiten Weltkrieg. Die Alpenfestung der Schweizer Armee, besser bekannt als Réduit.
Réduit ist französisch und meint Rückzugs- oder auch Schutzraum. Seine Entstehung geht zurück auf einen Mann, General Gison. Für viele Schweizer auch heute noch ein Held, der dem Faschismus die Stirn bot. Vor allem mit seiner Idee, sich vor den Nazis zu verstecken. 1941 verfügt Gison, dass sich seine Armee im Kriegsfall in die Berge zurückziehen soll. Und dies im wahrsten Sinne des Wortes. Seine Soldaten sprengen unzählige Festungsanlagen in den Fels des Alpenkamms. Dem Volk werden die geheimen Bunker, die auch für zivile Zwecke genutzt werden sollen, via Wochenschau bekannt und schmackhaft gemacht.
Irgendwo in der Schweiz. Der erste unterirdische Luftschutzspital wurde fertiggestellt. Seine Grundfläche misst 1000 Quadratmeter. In 24 Stunden können 180 Schwerverwundete operiert und 500 Leichtverletzte gepflegt werden. Jede Stunde werden 12.000 Kubikmeter Luft erneuert. Die dreifach gesicherte Wasserversorgung besteht aus einem Behälter mit einem Fassungsvermögen von 100 Kubikmetern und einem Heißwasserboiler von 3.000 Kubikmetern.
Da Hitler die Schweiz dann aber doch in Frieden ließ, blieb das beeindruckende Tunnelsystem bis heute praktisch ungenutzt.
Langsam rollen wir wieder bergauswärts Richtung frischer Bergluft. Mir kann das ganz recht sein und ich glaube, das geht den Leuten vom Schichtwechsel hier genauso. Derweil beantworten wir Ihnen die Frage, was denn aus den ganzen Stollen und Anlagen aus dem Zweiten Weltkrieg geworden ist. Neben jenen, die immer noch zum militärischen Betrieb gehören, gibt es ziemlich abgefahrene Nutzungsideen.
Hinein ins Gotthardmassiv durch endlose Stollen. Im Zweiten Weltkrieg erbaut, lag die Festungsanlage seit langem brach. Doch mitten im Berg erwachte vor 2 Jahren der alte Bunker zu neuem Leben. Hier entstand die Themenwelt Sasso San Gottardo, eine Ausstellung über den Umgang mit Ressourcen wie Kristalle, Energie oder Wasser. Initiant und Käufer der Anlage war eine private Stiftung. Kuratorin Lisa Humbert-Dro ist vom Nutzungskonzept überzeugt.
Wir sind an einem ganz besonderen Ort.
Wir sind hier an einem ganz besonderen Ort. Hier stimmen Thema der Ausstellung und Ort völlig überein. Wir bieten einen Mix zwischen Wissensvermittlung, Spaß, Freude, zauberhaften Bildern und harten Facts. Anderes Armeegebäude, andere Idee. In diesem ehemaligen Munitionslager bei Erstfeld will der Landwirt Alex Lussi nicht etwa eine Ausstellung machen, sondern vielmehr exotische Pilze züchten. Ziel: über 1 Tonne Shiitake und die Ringi-Pilze pro Woche.
Der Berg bietet ein gutes Grundklima. Hier herrschen zwischen 13 und 15 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit. Für die Pilzproduktion brauche ich genau das.
Ob alte Bunker, Festungsanlagen oder Munitionsstollen, stillgelegte Armeegebäude sind begehrt. Dementsprechend vielfältig ist die Nachfrage. So bekamen die Gebäudeverwalter der Arma Swiss schon Anfragen aus dem Rotlichtmilieu. Ein anderer Unternehmer suchte nach Anlagen, um Antilopen zu züchten. Und ein russischer Milliardär wollte sogar einen ganzen Flugplatz kaufen.
Man stellt sich gewisse Sachen vor.
Es ist geheimnisvoll, natürlich. Der Mythos Schweizer Armee zählt. Dann gibt es Leute, die darin Dienst geleistet haben und aus Wehmut eine solche Anlage kaufen möchten. Es gibt Menschen, die investieren möchten für ihre Kindeskinder. Viele Gründe für sehr viele Interessenten.
Die meisten Anträge werden abgelehnt. Die Pilzfarm in Erstfeld und die Ausstellung im Gotthard bilden die Ausnahme. Denn nur ganz wenige der insgesamt 11.000 Gebäude, welche die Armee nicht mehr verwendet, sind für den privaten Gebrauch zugelassen. Bei den meisten Objekten ist eine zivile Nutzung aus baurechtlichen Gründen unmöglich.
90 bis 95% aller Immobilien liegen außerhalb der Bauzonen, sind nach militärischen Bedürfnissen und Grundsätzen auch während des Kalten Krieges entstanden. Deshalb ist eine Umnutzung schwierig.
Für die wenigen Bunker, die für einen Kauf in Frage kommen, verlangt die Arma Swiss deshalb ein privates Nutzungskonzept. So auch beim Festungshotel La Claustra. Doch nicht jeder, der es schafft, die Armee mit seinem Geschäftsmodell zu überzeugen, ist danach erfolgreich. Vor allem, wenn es darum geht, Besucher in den Berg zu locken. So musste das Hotel bereits nach 6 Jahren Konkurs anmelden. Von solchen Bunkermisserfolgen lässt sich die Kuratorin Lisa Humbert-Dro aber nicht beirren. Schließlich habe der Gotthard für die Besucher eine magische Anziehungskraft.
Also wenn ich mir vorstelle,
rund 1 Million Autos fahren während der Öffnungszeit des Passes hier über uns lang. Da haben wir genug Besucher, die es auch weitererzählen. 2 Saisons hat der neue Kunstbunker bereits hinter sich. Im nächsten Juni beginnt die 3.
Ja, so langsam sehe ich Licht am Ende des Tunnels. Für die Arbeiter vom Gotthard-Basistunnel ist jetzt Feierabend angesagt. Für mich ehrlich gesagt auch. Für Sie gibt es noch einen Tipp zum Schluss auf unserer Internetseite www.dreisat.de schweizweit. Finden Sie den Link zu einer beeindruckenden Geschichte vom Bau des Lötschberg-Tunnels. Dort sind vor 100 Jahren 25 italienische Mineure verunglückt. Und weil man sie nicht bergen konnte, fährt man heute noch in einer Kurve an ihren sterblichen Überresten vorbei. Die Bezwingung der Alpen. Von uns war es das für heute. Ich ziehe jetzt imaginär meinen Helm hier vor den Arbeitern, die täglich hier drin arbeiten, und wünsche Ihnen allen und natürlich auch Ihnen zu Hause ein wunderschönes Wochenende. Bis dann.